Von diesem Buch könnte eine neue Jugendbewegung ausgehen. Sie würde die erste sein, die den Fetisch der Unmittelbarkeit durch ein Konzept reflexiver Hypnis ersetzt, schrieb Bitcoin-Hohepriester Joma Mangold über Leifrands Buch Allegro Pastel und argumentierte, kein Millennial wird künftig einen Roman schreiben können, ohne sich zu Allegro Pastel zu verhalten. Seitdem sind 5 Jahre vergangen. Der Roman wurde ins Portugiesische übersetzt. Eine Filmadaption mit Janis Niewöhner soll erscheinen. Wirklich ins Pastellene verschoben wurde die deutsche Literaturlandschaft nicht. Jetzt ist mit Let's Talk About Felix Rands neue Betrachtung über in die Stasis reflektierte Instagram-Millennials erschienen, nach Tanja Arnheim und Jerome Daimler, nun also Marian Flanders, zu Beginn des Romans 41 Jahre alt, Nepo-Baby eines Nachrichtensprechers und eines kürzlich verstorbenen Fotomodells, Besitzer einer mäßig erfolgreichen Boutique in Berlin. Der Tod der Mutter macht es unmöglich, das eigene Middle-Age länger zu leugnen. Was hat er vom Leben noch zu erwarten? Zumindest keine Risiken, keinen wirklichen Abstieg. Das Buch begleitet ihn nach Berlin, Sapporo, Teneriffa, Wolfsburg und Neu-Delhi. An die Stelle eines Plots treten Gegenwartsbeschreibung und innere Befindlichkeiten, Face-Yoga, Speed-Ziehen aus Nostalgiegründen, Joggen gehen, Boiler-Room-Sets, Mode-Newsletter, Filmkritik, Podcast, hey, wie der hier, die Inventur einer Lebenswelt. Wir haben ihn gelesen und wir sind Lukas Bawenschik.
Und Finn Benkert. Na, Lukas, gehen wir noch shoppen später?
Ja, ich glaube, in so dieser Art von Boutique habe ich mich hier in meinem Leben auch schon mal irgendwann verirrt und bin dann immer ein bisschen irritiert rausgegangen. Das ist eine Welt, die mir eher fremd ist. Und trotzdem muss ich sagen, erkenne ich hier nicht so furchtbar viel von der Welt in diesem Roman, während das anderen bei Leif Rand sehr anders geht. Finn, wenn man Kritiken zu Büchern von Rand liest, bekommt man immer sofort den Eindruck, Gegenwärtigkeit wäre so ein Wert an sich. Wie stehst du zu diesem demonstrativen Jetzt mit einem großen Ausrufezeichen? Suchst du nach Literatur, die unseren Moment spiegelt?
Nein, ich suche da nicht unbedingt nach, aber ich bin umso glücklicher, wenn ein Autor das schafft. Und was man bei Rand ja diagnostizieren kann, ist eben diese Ästhetik des Zauderns, des Reflexiven, das du in deiner Einleitungskritik auch schon angesprochen hast oder in deinem Einleitungsstatement.
Ein bisschen Kritik ist sicher schon dabei gewesen. Also ich glaube, wir können das von vornherein sagen. Ich glaube, du warst mehr angetan vom Roman und ich lasse mir heute gern erklären, was das Reizvolle daran ist.
Ich glaube, das Gegenwärtige an Leif Rands Roman sind nicht die Buzzwords, die er benutzt. Das ist nicht, dass da Leute Podcasts machen oder in Boutiquen gehen oder Designerdrogen nehmen. Ich glaube, das Gegenwärtige ist, dass er eine gewisse Stimmung erkannt hat und sie auf Papier gebracht hat. Und das mit Let's Talk About Feelings, also das, was er mit Allegro Pastel geleistet hat, mit Let's Talk About Feelings nochmal nachgeholt hat. Und es regt mir einfach sehr großen Respekt ab, wenn ein Autor schon jetzt das zweite Buch des Jahrzehnts geschrieben hat oder das zweite Buch geschrieben hat, nachdem man auf jeden Fall ein wenig umdenken muss als anderer Autor. Denn das würde ich schon unterschreiben. Wir haben über Romane von Caroline Wahl geredet und von Julia Engelmann, die sich hätten verhalten müssen zu Allegro Pastel. Denn ehrlich gesagt, all das, was diese Autorinnen versucht haben zu machen, hat Leif Rand halt leider in seinem Pastel schon auf den Punkt gebracht. Nämlich diese Prosa, die sich ständig selber reflektiert, die Dinge sagt, wie eigentlich ist eigentlich ein scheiß Wort. Mann, was für ein Satz, der mir auch immer noch nicht aus dem Kopf geht, aus 22 Bahnen. Das hat Leif Rand bereits, würde ich sagen, etwas wortgewandter selber gemacht und dann auch noch kommentierend abgeschlossen und seine Figuren in eine ungewisse Zukunft entlassen. Also ich sag mal so, Allegro Pastel ist ein bisschen der Zauberberg oder das, was der Zauberberg, das, was der Zauberberg so damals für den Bildungsroman geleistet hat, was er eben jetzt gemacht hat. Und ich weiß noch nicht ganz, was Let's Talk About Feelings ist, aber es ist ja schon ein Autor, vielleicht verhält es sich ähnlich eben auch wie Faserland zu 1979. Also ein Autor, der uns mit einer gleichen Ästhetik ködert am Anfang, aber am Ende doch was grundsätzlich anderes macht. Und auch seinen Figuren was anderes zumutet. Also, wie du schon gesagt hast, ich war wirklich hochbegeistert. Ich habe mehrmals laut gelacht und ich glaube, wir können sagen, Leif Rand ist ein wichtiger Autor.
Also sagen können wir das auf jeden Fall. Den Wahrheitsgehalt müssten wir dann noch prüfen. Mein Eindruck war hier, das Buch ist ein Ausdruck der Welt, die es beschreibt, ein Symptom, aber keine Antwort und keine Analyse. Ich hatte die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, ist Literatur denn mehr als in den Ozean spucken? Ist es mehr als Symptomliteratur? Ist da ein Verhalten zu dieser Welt? Also da sind viele Beschreibungen drin. Klar, die Welten, Menschen sind alle ganz furchtbar selbstreflexiv. passiv und orientiert an Oberflächlichkeiten. Aber das ist in Literatur, du hast Christian Kracht schon angesprochen, ja auch schon auf eine Weise oft verhandelt worden, dass ich ein bisschen gelangweilt bin. Und dann hat er eigentlich genau das gemacht, was wir zuletzt auch zum Beispiel Caroline Wahl vorgeworfen haben, und hat mit so selbstverspiegelten, selbstreflexiven Mätzchen gesagt, guck mal, wer das jetzt kritisiert, der ist eigentlich ein Langweiler. Also zum Beispiel, indem er das irgendwie wenig begabten KritikerInnen so in den Mund legt oder indem das irgendwelche indischen Mitarbeiter vom Goethe-Institut auch nochmal sagen. Und man merkt sofort aus der Perspektive des Ganzen, diese Kritik, das wäre ja alles irgendwie im Kern so leer, das wäre ja albern, weil eigentlich wäre es melancholisch und es beschreibt die Gegenwart. Und natürlich hast du recht, das ist post-krachtianisch, das ist post-Bret Easton Ellis wahrscheinlich auch. Das arbeitet irgendwie mit Überaffirmation, mit so einer Ironie, die für mich doch sehr feige ist. Also ich verstehe nicht.
Ich finde das sehr spannend gerade.
Ich verstehe nicht, was das abhebt von Caroline Wahl oder Julia Engelmann. Für mich ist das exakt so jämmerlich geschrieben. Also,
dass hier keine Ironie mehr vorhanden ist. Also, ich stimme dir einmal total zu. Ich bin auch sehr dankbar, dass du Bret Easton Ellis nochmal erwähnt hast, denn es ist für mich tatsächlich wirklich nochmal näher an Ellis als an Kracht. Also, ich fand auch tatsächlich, dass sich, obwohl sie stimmungsmäßig etwas anders gelagert sind, mich Let's Talk About Feelings doch stellenweise auch sehr an The Shards erinnert hat. Nämlich in dieser Langeweile im Aufzählen der Marken. Also, wir müssen natürlich, du hast es post-krachtianisch genannt. Wir müssen das, glaube ich, auch als Post-Pop-Literaturroman begreifen. Finn wirft mit seinen Lieblingswörtern um sich.
Wir finden in jeder Folge eine Möglichkeit, all das zu erwähnen, auf jeden Fall.
Denn der Konsum macht in diesem Roman ja auch schon keinen Spaß mehr. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er keinen Spaß mehr macht, er ist einfach Alltag geworden.
Na, hier macht nichts mehr Spaß, oder?
Genau, es ist einfach alles Alltag geworden. Und jetzt bringt Leif Rand hier seinem Mariam bei, wieder Spaß zu haben. Und am Ende sogar sowas wie eine authentische Liebesgeschichte einzugehen, in dem man sich zwar versteckt hinter seinen reflexiven Spleenigkeiten, aber merkt, dass man vielleicht gar nicht so normal ist, wie man immer getan hat. Weißt du, weil das Ziel von Allegro Pastel war, am Ende in der Masse zu verschwinden. Und jetzt merkt man hier bei Feelings, dass man vielleicht doch auch echt doch auch ein Mensch ist. Und vielleicht ganz cool ist, Feelings zu haben, über die man reden kann. Dass es vielleicht wirklich ganz cool ist, Freunde zu haben, mit denen man sich mehr als oberflächlich verhält. Und ja, die Figuren verstecken sich hinter so postmillennialen Chiffren wie Brudi, Bro, aber es bedeutet hier ja plötzlich wirklich was. Einfach weil du merkst, hier ist eine Generation an mittlerweile ja erwachsenen Männern, an 40-jährigen Männern, die nie gelernt haben, über ihre Gefühle zu reden. Weil sie die 20 Jahre ihres Aufwachsens verbracht haben in einer Welt, natürlich, die sie mitkuratiert haben, aber die ihnen beigebracht hat, dass alles ironisch sein muss, alles Distanz sein muss.
Kurze Frage, sind Millennials nicht die Generation, der immer vorgeworfen würde, zu viel zu fühlen? Wo man immer gesagt hat, die sind so gefühlig, die ersetzen irgendwie die rationalen Denkprozesse damit. Also ich verstehe diese Beschreibung von der Millennial-Generation gar nicht. Die deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich vorher so in der Welt erlebt habe.
Dafür bin ich, glaube ich, selber zu wenig Millennial, um das wirklich nachfühlen zu können. Millennials, die ich wirklich kenne, kenne ich aus den Medien. Und das sind dann halt Leute wie die Rocket Beans oder Red Letter Media Leute und Co. Und das sind ja schon einfach, oder ein Jan Böhmermann, ein Olli Schulz, eine Katrin Bauerfeind. Und das waren ja, das mögen alles Leute aus einer bestimmten Bubble sein, da gebe ich dir recht. Aber das waren ja schon Leute, die die Ironie sehr hoch gehalten haben, die nichts an sich rangelassen haben, wo es auch irgendwie darum ging, möglichst eine Kunstfigur zu sein. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein gewisses mediales Bild von Millennials. Und das war für mich tatsächlich immer eher des ironischen Millennials. Also
ich hätte das mit Gen X verbunden halt. Nicht, dass ich den Generationen so viel Macht zuschieben möchte, aber ich erlebe Millennials und habe sie erlebt, sowohl in der medialen Beschreibung als auch im Alltag, so wie ich nun einer per Definition bin, als offene Wunden, als Menschen, die die schiere Unerträglichkeit der Welt zum Anlass zu verzweifeln nehmen. Also ich sehe eigentlich immer nur Leute, die, was weiß ich, verzweifelt auf den weltweiten Rechtsruck blicken oder sowas. Und dieser Roman, der ist ja durchzogen von einem sehr tauben Gefühl. Der ist nicht nur örtlich betäubt, sondern diese ganze Welt ist betäubt. Drogen, die nimmt man ohne Rausch. Die nimmt man ohne sprachlichen Rausch. Alles an Rausch, alles an Liebe, alles an Enthusiasmus, alles, was mehr ist als eben die Nulllinie. Das ist ja immer reine Behauptung, weil das bildet die Sprache nicht ab. Die Sprache will erzählen von einer kollektiven Lähmung. Wie konsequent das ist, wenn du das so als am Ende als Hinwendung zu den Menschen, zur Liebe und zur Welt beschreibst, darüber können wir noch diskutieren. weder die als Kritik noch als Beschreibung noch als Analyse verstehe ich im Geringsten, woher das kommen soll. Vielleicht kenne ich diese Menschen nicht. Meint das irgendwie nur eine Oberschicht oder wen meint das?
Ist es denn überhaupt ein Generationenporträt? Das wäre so die erste Frage. Oder ist das etwas, was die Kritiker draufgestülpt haben? Und reicht es nicht, und das also ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, reicht es nicht, dass Rand hier eine, finde ich, für mich sinnvolle Diegese konstruiert hat und eine für mich stimmige Welt konstruiert hat? Weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das L.A. von Bret Easton Ellis jetzt mit dem L.A. übereinstimmt, das es in den 80ern wirklich gab.
Natürlich.
Also ich kann mir auch schwerlich vorstellen, dass Bret und Danny und seine Kumpels jeden Tag 5 Lines Koks gezogen haben und dann gelangweilt am Pool rumsaßen und sich dachten, ach Mist, wir leben immer noch. Vielleicht war es so, vielleicht war es auch nicht. Aber reicht es nicht, dass Live Rand hier eine, finde ich, mit einer sehr präzisen Sprache auch eine sehr nachvollziehbare Welt gezeichnet hat?
Nein, ich würde sagen, das reicht nicht. Und ich würde es auch nicht so unterschreiben. Ich habe das einfach nicht erlebt. Wenn es kein Porträt der Millennials ist, dann frage ich mich, was es überhaupt noch ist. Mein Eindruck wäre, so eine Sammlung von so eher mittelmäßigen so Stand-up-Beobachtungen. Oh, guck mal, das ist ja nervig, Pakete von den Nachbarn anzunehmen. In den Podcasts wird nicht so wahnsinnig Spannendes erzählt. Wir sitzen ja jetzt alle mit dem Latte Macchiato mit Sojamilch im Café. Und außerdem sind dann die Leute auf TikTok und machen Face-Yoga oder sowas. Und das wird jetzt alles vielleicht nicht so sehr zugespitzt.
Genau, weil es kein Gag ist. Also weil in einem schlechteren Roman wäre das ein Stand-Up-Programm. Da gebt ihr total recht.
Ja.
Und ich glaube, das ist...
Aber du hast doch gesagt, du hast gelacht.
Ja, ich habe sehr gelacht, aber man kann ja auch über Romane lachen, die nicht als Stand-Up-Programm funktionieren.
Natürlich.
Also ich verstehe die Polemik in deinen Worten natürlich. Und ich möchte da ein bisschen drauf antworten, indem ich sage, wenn du mir jetzt erzählen würdest, was in diesem Roman vorkommt, dass es da zum Beispiel einen Kunstfilm gibt, also einen Arthouse-Film, in dem es darum geht, dass zwei Leute mit einem Van durch Outlets fahren und dort Sachen anprobieren und dass das Teil dieser Diegese ist, dann hätte ich gesagt, alles klar, danke, dann muss ich diesen Roman ja nicht lesen. Also, weil das ist ja wirklich nur kurz vor dem, was Til Schweigers Kunstfilmparodie in Corcovet 2 war. Was Live Rand macht, ist, dass er Millennial Stand-Up Feedlines nimmt, aber sie komplett ernst nimmt. Diese Leute mögen ihren Podcast. Und es ist ihnen am Anfang ein bisschen peinlich, aber sie gehen da drin auf. Dieser Kunstfilm, der bedeutet der Regisseurin tatsächlich was. Die hat sich da wirklich was bei gedacht. Und das ist für mich, finde ich, die große Strategie von vor allem diesem Roman, dass man das erst liest und sich denkt, ach nö. Und dann aber merkt, ach so, warte, Rand möchte mir wirklich was über Menschen erzählen. Um eben Milo Cohen, den Vater von Mariam, unserem Protagonisten, der tatsächlich wirklich Spaß hat am TikToken. Und das reicht dann irgendwie auch. Was ich diesem Roman sicherlich vorwerfen kann, ist, du hast natürlich total recht, das ist hier ein Oberschichtgejazzle komplett. Das war Rand aber schon immer. Und
klar.
Ich kann ehrlich gesagt halt jetzt nicht Kracht loben und dann jetzt bei Rand kritisieren, dass es Oberschichtgejazzle ist.
Nee, natürlich nicht.
Das gehört hier, muss ich sagen, einfach dazu. Das ist ein sehr privilegierter Roman, in dem die Figuren sich ihres Privilegs zumindest bewusst sind und jetzt keine Lust haben, die bestehenden Verhältnisse zu verändern, sich aber ein wenig dafür schämen.
Das gibt mir irgendwie so drei Optionen jetzt, was du mir beschrieben hast. Entweder das ist ein Roman der Überaffirmation. Der nimmt diese Lebenswelt, übersteigert sie und macht sie dadurch lächerlich, dann ist es Kritik. Oder es ist ein Roman, der das umarmt, der da eigentlich irgendwie im Kleinen die Schönheit sucht und vielleicht so ein Biedermeiertum in diesen Verhältnissen propagiert. So eine wohlige Spießigkeit, auch dieses Appell für das Apolitische im Mittelteil davon passt ja eigentlich dann dazu gut. Oder drittens, es soll so eine Art Kippbild sein, das beides miteinander vereint und das auch so ein bisschen als Falle funktioniert und nicht als das eine und als das andere gelesen werden kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde keine von diesen drei Optionen so wirklich befriedigend. Also ich glaube, als Überaffirmation habe ich das Gefühl, versinkt es zu sehr im Subjekt, im Stoff, wird zu sehr eins damit. Das war meine Metapher mit in den Ozean spucken, ist vielleicht noch keine Literatur. Vielleicht sollte Literatur nicht der Fluss, sondern ein bisschen ein Staudamm sein, etwas, das Gegenwart auch formt und irgendwie in eine Richtung lenkt. Wenn es das reine Affirmieren ist, also das wirkliche Umarmen dieser Spießigkeit, dann finde ich es bieder und spießig. Wahrscheinlich würde das dann nicht als Kritik gelesen werden von Rand selbst, aber ich fände das persönlich dann immer noch ein bisschen tragisch. Ich finde, dazu passt ja eigentlich ganz gut, dass der Halbbruder, glaube ich, von unserer Hauptfigur Marian, Colin, dass der auch so ein bisschen bemitleidet wird als Konservative, der so ein bisschen überholt wird von der Welt. Und dann finde ich, das so eine leichte regressive Tendenz. Und wenn es das Dritte ist, dann bin ich ehrlich gesagt genauso genervt von diesen Taschenspieler, von all diesen Post-Krach-Typen und von Krach selbst manchmal auch, wo ich immer das Gefühl habe, so, oh ja, es geht nur noch um das Spiel mit dem Zuschauer, es geht nur noch um die ausgestellte Cleverness. Und dann ist es ja eigentlich auch das, was im Roman erhalten ist. Und ich weiß nicht, was das über mich sagt, wenn ich dann da in die Falle tappe. Also ich fühle mich hier nicht ertappt, auch wenn hier und da zum Beispiel diese Kritikerfigur oder so ja sicher auch eine Spiegelung ist. Allgemein das Spiegeln des Lesers scheint mir wichtig. Auf Planet Manion ist so ein Planet, in dem man sich so ein bisschen verzerrt selber spiegelt. Das scheint mir schon eine wichtige Mission zu sein. Welche von diesen drei Optionen ist richtig und was meinst du dazu? Oder sind alle drei richtig?
Vielleicht sind auch alle drei richtig. Ich habe Ralph Rand, das ist jetzt auch was, dem ich in der Masterarbeit ein bisschen nachgehe. Ich glaube, Ralph Rand ist einfach ein Nachfolger der Realisten. Zumindest in Allegro Pastel zitiert er Fontane auch noch etwas deutlicher, als er es jetzt hier tut. Wer Allegro Pastel vielleicht sich daran erinnert, das geht ja los mit dieser Passage, wo Jerome und Tanja sich am Frankfurter Bahnhof abholen und da steht dann etwas von den Passanten, die Schlagschatten werfen. Und man erinnerte sich da vielleicht ein bisschen an den Romananfang von Effie Briest. Ich glaube auch, Let's Talk About Feelings beginnt als realistischer Roman, ist aber ja in einer nahen Zukunft angesiedelt, weil der Roman spielt größtenteils 2026 und spielt auch offensichtlich in einer anderen Welt als der unseren.
Ja, mit leichten Verschiebungen, oder?
Genau, also es gibt
die wichtige Progresspartei in Deutschland, ja. Bernie Sanders ist zum zweiten Mal Präsident, also
ja.
Das ist ein Taschenspielertrick, den muss er machen, weil wir leben in der Welt, in der gestern, während wir das hier aufnehmen, ist gestern Charlie Kirk erschossen worden,
genau.
Und die Welt ist sehr viel dramatischer.
Ja, nur
und
deswegen funktioniert
man ignoriert
Roman,
die Wirklichkeit
ja.
auch so ein bisschen, oder?
Man kann sagen, man ignoriert die Wirklichkeit, man kann aber auch einfach sagen, was Literatur kann, nämlich irgendwie einen letzten utopischen Raum zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon ganz utopisch nennen möchte, aber irgendeine Art von Alternative zu schaffen, denn wir wissen ja als Leser, dass das hier nicht die Realität ist und dass dieses Leben, was Mariam und Thaddäa und Co. fühlen, in unserer Welt sicherlich bald zu Ende ist.
Ich habe das Gefühl, er muss uns schon daran erinnern, dass das nicht die Wirklichkeit ist, sondern er hat da so eine Doppelstrategie. Gleichzeitig wird diese so viel gerühmte Gegenwärtigkeit, diese Zeitgenossenschaft schon recht deutlich hervorgehoben und immer wieder betont. Also es gibt da ganz viel so Zeitgeistindikatoren, sowohl in den Perspektiven der Leute als auch einfach in dieser schieren Konsumwelt, die um sie gestülpt ist. Und gleichzeitig auf der anderen Seite macht er diese Verschiebung und sagt uns, ja, aber das ist ja nicht eure Welt. Was soll das? Warum in zwei Richtungen zugleich ziehen? Warum Gas und Bremse drücken?
Ich glaube, genau deshalb, weswegen du es gerade gesagt hast, weil dieser Roman nicht mehr funktionieren würde in einem echten 2025. Weil er hier praktisch einer gewisser Art von vielleicht auch Klischee-Roman-Figuren, wir haben es schon post-krachtianisch, wir haben es schon post-ellisch genannt, nicht mehr existieren würden in einem heutigen Buchmarkt. Und das geht halt nur noch, wenn du dir irgendwie eine Parallelwelt erschaffst. Wenn wir uns vielleicht erinnern, Allegro Pastel endet ja auch in einer gewissen Art Katastrophe, die Rand beim Schreiben sicherlich noch gar nicht vorausahnen konnte, nämlich in der Corona-Pandemie.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch irgendwie ein sehr tragisches Romanende, weil man da mitbekommt, wie diese Figuren alle Pläne machen. Deswegen habe ich so ein bisschen, ich vielleicht leicht scherzhaft, den Zauberberg der 2020er Jahre genannt. Denn das endet ja auch mit Hans Castorps Auskehr aus dem Sanatorium.
Ja.
Und dann beginnt der erste
Weltkrieg.
Und einfach alles ist vergessen und alles war egal. Und so ein bisschen ist ja die Punchline von Allegro Pastel auch, dass diese Wiederannäherung, dass die Erlebnisse egal werden, denn all die Pläne, die man geschmiedet hat, die kann man jetzt nicht mehr machen, denn hier ist Corona.
Warum über das schreiben, was egal ist? Was bedeutet das dann?
Das ist doch Literatur. Wo kann man denn sonst über Dinge schreiben, die legal sind?
Ich schreibe nie über Sachen, die legal sind. Also ich schreibe über nur Gunshots und Crime. Also ja. Nein, das war auch natürlich eine plakative Frage. Ich glaube natürlich, dass Kunst keinen inhärenten Nutzen haben muss, dass keine Aufgabe da ist, wobei ich eine Dringlichkeit schon irgendwie immer für mich ansprechend finde. Aber in diesem Fall meine ich das auch jetzt auf die Textur des Ganzen bezogen, auf die Fläche. Warum über das schreiben, was man offensichtlich auch selbst langweilig findet? Oder warum langweilig schreiben? Warum auf diese Weise mit Langeweile arbeiten? Damit meine ich nicht, das meine ich nicht als Kritik, sondern wirklich als, wie siehst du das in diesem Fall?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Warum mit Langeweile arbeiten?
Also weil es ein Abbild unseres Lebens ist, weil das schlecht ist, dass wir so leben, weil so, mich erinnert es auch viel an Wellbeck, wo ja auch immer so eine gewisse Trägheit, so eine Verzweiflung, so eine Sinnlehre ist, die dann halt irgendwie religiös oder sexuell beantwortet. Und hier gibt's ja nicht wirklich eine Antwort. Also hier verharrt man ja doch am Ende auch in diesem Zustand und es wird auch nicht problematisiert. Das Lauwarme, das Milde, das Pastellige, das ist ja irgendwie auch kein Zustand, der so viel Leidensdruck so richtig erwirkt, oder?
Das ist halt schon was sehr, sehr Wichtiges. Es gibt hier keinen Leidensdruck, aber es gibt ja schon Figuren, die sich am Ende dieses Romanes halt daraus befreit haben, weil sie irgendwie wieder die Sachen gut finden, die sie machen. Oder sowas Kitschiges wie Gefühle zulassen, sowas Kitschiges wie Spaß zulassen, sowas Kitschiges wie Elan an vielleicht auch sinnlosen Projekten wie einem Podcast zulassen.
Und erlebst du da eine Diskrepanz in der Sprache? Passiert da was am Ende? Weil mein Gefühl war, diese Taubheit, diese Abwesenheit von Rausch, selbst wenn man Drogen genommen hat, wird bis zuletzt durchgezogen, selbst wenn man dann irgendwie sich noch irgendwie gegenseitig einen Handjob gibt oder sowas. Also wo siehst du die Transformation? Das fände ich spannend, weil du beschreibst in dem, was du sagst, ja so eine Art Prozess.
Ich glaube vor allem in der Reaktion der Figuren, zumindest in dem, wie sie miteinander interagieren, dass sie plötzlich tatsächlich miteinander interagieren und man wirklich Sex hat. Also so, das ist, glaube ich, etwas, was 200 Seiten früher in diesem Roman nicht möglich gewesen wäre. Da hätte man sich vielleicht darüber unterhalten, wie man in verschiedenen Filmen Sex gehabt hat.
Auch hier wird vom Sex Inventur gemacht. Man zählt dann, man hat 13 Mal Sex und 3-mal war es irgendwie besonders intensiv. Aber es gibt ja immer noch nicht das Gefühl von Sex.
Doch, weißt aber du? Es gibt doch den Ausbruch davon, in dem man dann dieses leicht frivole Erlebnis hat, da im englischen Garten.
Aber findest du das anders geschrieben?
Nein, ich finde es nicht anders geschrieben, aber es bedeutet doch schon mal etwas, dass wir das jetzt geschildert bekommen. Denn in Allegro Pastel bekommen wir die Sexszenen wirklich nur deskriptiv als Rückblick präsentiert. Da heißt es dann irgendwie einfach nur, Jerome und Tanja hätten für ein erstes Mal relativ fantastischen Sex gehabt. Punkt.
Ich glaube, da meine ich einfach, es geht mir mehr um die Watteschicht, um die Oberfläche des Buchs, die nicht angekratzt wird, als das, was da drunter passiert. Und nehmen wir an, da ist ein Wall. Nur weil da einmal jemand ein bisschen gegenläuft oder mit dem Ellenbogen da dran schreibt, ist die nicht weg. Und das war irgendwie mein Gefühl, dass eigentlich dieser Moment nichts verändert hat. Also wenn es hier um irgendwas geht, dann geht es schon auch um die von mir eingangs beschriebene Stasis, oder? Und ich sehe da am Ende keinen Ausbruch. Wenn, dann würde ich irgendeine Form von Beleg gern für den haben. Und damit meine ich nicht, beweis mir jetzt mal, dass es so ist, wie du meinst, sondern ich sehe das nicht in diesem Roman, was du beschreibst, dass da am Ende eine Hinwendung zu den eigenen Hobbys, zum Vergnügen irgendwie ist, sondern ich finde diesen Podcast, der da am Ende aufgenommen wird, so schlimm und blasiert und so gleichgültig wie alles davor auch. Und
ja, aber die Figuren nehmen ihn plötzlich ernst, weißt du? Also das mag jetzt auch wirklich persönliche Empfindung sein. Ich hatte wirklich die Empfindung, dass all das, wie diesen blasierten Podcast, da müssen wir gleich drüber reden, der ist komplett Banane und blasiert. Also wirklich, das ist wahrscheinlich die schlimmste Form des Laber-Podcasts, den man sich anhören kann. Kurz zur Erklärung für die HörerInnen, einer der Mitarbeiter von Mariam, der Pete, der hat eine tolle Stimme. Und das ist, finde ich, eine so der ersten Sachen, wo ich auch irgendwie auch auflachen musste. Mariam hätte ihm schon mehrmals geraten, einen Podcast zu machen. Und man war der Meinung, das wäre jetzt zu spät. Man macht jetzt doch einen, vor allem, weil man sich in Mariams Schwester Thaddea verliebt hat. Und macht jetzt auch eine Folge und lädt dann so wahllos Leute ein. Und eben als große Kombination von Mariams Heldenreise, Bildungsreise, wie auch immer, darf er am Ende in diesem Podcast sitzen und über Nichtigkeiten reden. Und wie gesagt, vielleicht ist das auch ein vor allem oberflächlicher Roman. Natürlich ist das vor allem ein oberflächlicher Roman.
Ja, klar.
Und ich glaube auch nicht, dass Rand diese Oberfläche auf der handwerklichen Ebene durchreißt. Ich glaube, es sind wirklich die Figuren, die aber halt immer noch in dieser Randwelt gefangen sind. Aber jetzt irgendwie versuchen, sich da so ein bisschen auszubrechen oder zumindest sich so ein bisschen neu zu positionieren.
Vielleicht alle mal den Rand halten, nicht? Nein, ich habe da nicht ganz, was heißt den Sinn erkannt? Weißt du, ich würde jetzt nicht in die aufgestellte Falle treten, die ja nun auch deutlich uns nochmal als Falle erklärt wird, zu sagen, oh, das ist so oberflächlich und da ist irgendwie eine Leere, sondern dass das intentional ist. Das verstehe ich natürlich. Ich verstehe dann nur nicht den Gedanken dahinter. Und Aus diesem kurzen Manifest für das Apolitische und der Erwähnung der Tempo muss ich dann doch irgendwie auch an, ja, so die finsteren Seiten des Dandyhaften, ja, von so einer Popwelt der 80er Jahre auch vielleicht denken. Weißt du, ich vermisse hier das Denken als Prozess und ich vermisse Gedanken als Angebot. Die Tempo wird erwähnt. Und das hier ist irgendwie so diese altersmilde Variante dieser so etwas selbstverliebten Schulhofschlägerei, die sowas immer war, wo man das Gefühl hat, so man ist auch stolz auf den eigenen Konsumismus und dann man umarmt das.
Aber
und das wurde
da
dann manchmal gedeutet.
Wir als LeserInnen jetzt rein und wissen, dass dieses Abgrund des Dandyhaften in unserer heutigen Welt keinen Platz mehr hat und auch nicht mehr bestehbar ist. Und wenn Leute noch mit diesen so vorgetragenen apolitischen vor sich her das so vor sich hertragen, das mag jetzt auch wieder eine Bubble-Argumentation sein, sehr kritisiert dafür werden und auch nicht mehr Bestand haben. Also ist das nicht tatsächlich eine, ist das nicht einfach ein Roman, der sehr stark, ich nenne es jetzt einfach mal etwas blasiert, den denkenden Leser, die denkende Leserin fordert, nämlich all diese, finde ich schon, also all diese Konzepte nämlich ständig in eine Gegenwart zu übersetzen und sich auch darüber Gedanken zu machen, oder sagen wir so, zwei Seelen schlagen hier wieder Ach in meiner Brust, denn entweder, wenn Rand das ernst meint, ist es natürlich schade, nennen wir es mal ganz wertfrei.
Ich weiß nicht, ob schade wertfrei ist, ja.
Ich glaube aber einfach nicht dran. Also ich glaube tatsächlich, dass er diese Figuren, ich weiß nicht, ob er diese Figuren mag, ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich glaube schon, dass er ihnen gewisse Auswüchse in den Mund legt, die er vielleicht als Subsumation einer Millennial-Generation sieht. Wir haben jetzt schon festgestellt, das sind nicht unbedingt deine Bilder einer Millennial-Generation. Aber ich glaube schon, er meint das als Kritik oder er bietet uns als ZuschauerInnen die Fläche an und sagt, und ihr dürft euch euren Teil dazu denken.
Wie gesagt, die dritte Option, dass es so ein Kippbild ist und dass es je nachdem als Kritik oder als Affirmation gelesen werden kann. Ich habe aber schon das Gefühl, wenn ich die politische Dimension des Ganzen hier aufgreife, dann muss ich vielleicht auch an eine Figur wie Jomal Mangold, die diesen Roman so auf den Podest gehoben hat, denken. Also nicht diesen, sondern Allegro Pastel, aber diesen Autor. Und da ist ja immer eine starke, so feuilletonistisch rechtskonservative Kritik am Moralismus, an den Bekenntniszwängen. Das, was ja auch so ein Autor wie Maxim Biller in der Tempo zum Beispiel immer kritisiert hat und all seine Mitautoren auch so, die Linken wollen einem immer irgendwie moralisch gängeln und in eine Richtung drängen und die haben keine Genussfertigkeit, weißt du, das kannst du dann auch noch irgendwie später bei, was weiß ich, den Filmkritikern der Süddeutschen Zeitung oder so, die
oder
auch immer so ein...
Oder bei Alice kannst du es auch nachlesen.
Und bei Alice so, das ist ja alles das Gleiche, das ist immer die Bekenntnis zum großen Gefühl, vielleicht sowas vage Neoromantisches, man umarmt die Welt, man findet die Schönheit, den Ästhetizismus und man spottet auch so ein bisschen über Moral und das finde ich in der Gegenwart halt keine neutrale Position mehr, sondern halt eine, die sagt, hey, rückt mal von diesen aktivistischen Standpunkten ab und geht so ein bisschen zur Spaßgesellschaft und so. Und das will ich nicht von sich aus verurteilen oder so, sondern ich verstehe ja auch immer, wenn man genervt ist, zum Beispiel von Bekenntniszwängen. Wer könnte nicht auch hier und da genervt sein von der 50. Botschaft unter irgendwas, wo es nichts mit zu tun hat, wo dann Free Palestine drunter steht in, keine Ahnung, einem Musikvideo von irgendwem, Rihanna oder was weiß ich, gut, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es gibt sicher auch, sagen wir, einen aktivistischen Übermut, an dem man verzweifeln kann und auch eine Blauäugigkeit. Alles, was Massen politisiert, bringt zwangsläufig auch Fehlleistungen hervor. Aber ich finde diese Kritik, die ja irgendwie doch so universell in den letzten Jahren sich in diesen 1000 Anti-Wokeness-Büchern irgendwie durchgesetzt hat, doch auch irgendwie bequem und etwas, das nicht irgendwie mit der Komplexität der Wirklichkeit umgehen kann. Also
ich finde es jetzt ein bisschen hart, dieses Buch als Anti-Wokeness-Buch zu bezeichnen.
Diese Sehnsucht nach dem rein Ästhetischen, die ich total verstehe, die ich als Filmkritiker, als Cinephile ja ständig erlebe. Ich bin immer hin und her gerissen zwischen dem, was ich durch einen Reiz, durch die Unmittelbarkeit, durch die Erfahrung, durch die Größe des Schlachtgemäldes irgendwie liebe und dem, was dann andere Teile von mir, die man auch gerne als jakobinisch und protestantisch und was auch immer man da eben im Lauf hat, bezeichnen kann. Ich fühle mich da hin und her gerissen und sehe dieses Ringen nicht. Also ich dachte mir, man sollte vielleicht lieber Hyperpolitik von Anton Jäger nochmal lesen, der irgendwie mehr so unsere Gleichzeitigkeit von Zugespitztheit und Inaktivität irgendwie beschreibt. Für mich ist das so Terry Schiavo-Literatur. Die Denkprozesse sind irgendwie Zuschreibungen von Menschen mit einer ideologischen Motivation. Das war einfach, was ich sagen wollte. Verstehst du, was ich ungefähr meine? Da ist ja eine Sehnsucht nach Restauration, nach Biedermeiertum irgendwo verborgen, egal wie kritisch man sich vielleicht gegenüber dieser Welt äußert.
Ich verstehe schon, was du meinst. Für mich ist es halt einfach nur ein Roman, der komplett eben uns als Leser, Leserin aktiviert. Und das kann man vielleicht sogar fast auch als eine Leerstelle kritisieren. Mhm. Ich glaube einfach, dass Rand hier fast sogar das perfektioniert hat, was er in Allegro Pastel schon gemacht hat, nämlich diese Oberfläche hinzustellen und uns zu sagen, und jetzt kannst du da was draus machen. Also wirklich halt in der, sag ich mal, Post-Weimar-Generation Bildungsromantechnik verfahren. Es geht jetzt halt um uns als Leser, LeserInnen. Es gibt hier durchaus auch, wie gesagt, einige Indikatoren, die auf bestimmte Genres wie eben den Bildungsroman. Es tut mir leid, liebe Hörer, ich bin gerade im Schreibprozess und werde die nächsten 3 Folgen über nichts anderes reden.
Wer nicht in seinem Leben schon um 3 ähnliche Denkbilder rotiert ist, der werfe den ersten Stein.
Was Rand tut, ist, er stellt uns eben Figuren hin, die er für Symptome einer Gegenwart hält. Und man kann jetzt sicherlich vollkommen zu Recht, wie du, sagen, das ist aber nicht meine Gegenwart. Oder man ist vielleicht etwas gnädiger wie ich und sagt, okay, Rand, wenn du meinst, dann höre ich dir jetzt mal zu.
Fair. Und deine Großzügigkeit ehrt dich in diesem Fall.
Und ich glaube, es wäre ein schlimmer Roman gewesen, wenn diese Figuren irgendwann merken, oh Mist, wir sind ja voll privilegiert, wir sollten auf die Straße gehen. Und
Nein, ich will hier auch keine Buddha-Geschichte oder so.
Ich weiß. Und ich glaube, es liegt an uns, das mag jetzt banal klingen, aber es liegt an uns, diese Figuren als privilegiert zu erkennen und auch ihre Probleme als vielleicht nichtig zu erkennen und das Ganze deswegen irgendwie verorten zu können in einer größeren Diskursgeschichte.
Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen in der Vogelperspektive und vielleicht gucken wir uns einfach mal konkrete Figuren, Szenen, Kapitel irgendwie an. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen ranzoomen. Gibt's hier Figuren, die für dich besonders interessant waren, die für dich rausgestochen sind? Colin oder Milo oder die Mutter?
Du stellst aber auch gemeine Fragen. Nein, natürlich sind die Figuren alle nicht interessant. Aber das ist ja auch irgendwie
der Punkt. Es kann ja sein, dass in ihrer Langweiligkeit eine Figur interessant ist. Also das war gar nicht als Falle gemeint oder als Spott.
Ich finde schon interessant und bewundernswert, wie Rand es geschafft hat, hier zum zweiten Mal eine herrliche Klischeesammlung hinzustellen. Und es dann aber irgendwie schafft, aus denen doch sowas Ähnliches wie Figuren zu machen. Also, dass sie mir am Ende doch ein bisschen was bedeuten oder dass ich mich doch zumindest darüber freue, dass es in Kensington Beach jetzt ein bisschen besser läuft oder dass Kuba und Mariam jetzt anscheinend eine wirklich glückliche Beziehung führen. Und das ist, glaube ich, wirklich, was für mich auch so die Strategie Rand ist, wenn ich das jetzt nach 2 ähnlichen Romanen sagen kann. Das ist dieses mit einem Gag anfangen und den Gag plötzlich am Ende in die Ernsthaftigkeit setzen.
Also ich muss zugeben, ich hatte noch nie von Face-Yoga gehört und habe das jetzt für den Podcast auf YouTube auch irgendwie 2-3 Mal ausprobiert und bin nicht so ganz überzeugt. Mich erinnert das an so ähnlich angelegte Phänomene wie Mewing oder sowas, wo Leute auch irgendwie ihren Kiefer formen wollen und so neue Schönheitsideale, die sich total auf so eine Mikroebene fixieren. Also das fand ich irgendwie ein interessantes Thema. Ansonsten, wenn wir keine spannenden Figuren gefunden haben, gab's denn Szenen, Ideen, Augenblicke, die dir so ein bisschen im Kopf geblieben sind, in denen du das Gefühl hast, da passiert irgendwas? Weil das ist ja ein sehr episodischer Roman, würde ich sagen. Der hat immer so ein bisschen Fläche von Alltag und dann reist man vor allen Dingen irgendwie hin. Die Reisen sind ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, auch Bewegung in das eigene Leben zu bringen. Gab's denn Orte oder Begegnungen oder Erfahrungen hier, die für dich herausstachen, die du irgendwie bemerkenswert fandst?
Ja, mich hat halt die Sprache komplett durchgetragen. Mich hat die Ästhetik dieses Romans von Seite 1 an gepackt und eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Ich musste urzeitlich bedingt zwischendurch ein paar Pausen machen, aber ich hätte es auch sicherlich am Stück durchlesen können.
Also ich habe es aus Zeitgründen mehr oder weniger am Stück gelesen. Ich habe es vollständig gestern gelesen.
Ich wollte selber sagen, ich weiß gar nicht, warum ich diese TikTok-Literaturkritik hier seit ein paar Folgen immer mache und sage, oh, ich habe das dann einem Stück durchgelesen. Das meine ich hier gar nicht mal als Qualitätsstandard, aber ich möchte einfach sagen, dass hier ist einfach ein Autor, der sehr genau weiß, wie er mit Sprache umgeht, wo eben auch jeder Satz stimmig ist. Also wo man merkt, da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht und hier steht wirklich jedes Wort an der richtigen Stelle.
Um was zu tun? Also was macht die Sprache mit dir? Findest du die schön?
Ich finde sie nicht schön, aber stimmig. Es ist eine ironische Sprache, da gebe ich dir recht. Also es ist eine Sprache, die sich selber auch ein bisschen davor hütet, Gegenwartssprache zu sein, glaube ich, und dann bewusst aus der linken Ecke kommt mit einem Anglizismus. Und ich finde, er schafft halt das, was Caroline Wahl in der Assistentin nicht gelungen ist. Nämlich tatsächlich so eine spöttische, sich selber kommentierende Sprache zu schreiben.
Bemerkenswert auf jeden Fall, dass immer wieder über einzelne Worte reflektiert wird. Es gibt immer diese Einschübe, wo dann Marian plötzlich überlegt, oh, das habe ich lange nicht gehört oder oh, das Wort fühlt sich da irgendwie fehl am Platz sein. Also eine Sprache, die sich vielleicht so ein bisschen selbst beobachtet. So diese Selbstreflexivität wird ja, glaube ich, schon relativ oft als Rand so zentrales Gestaltungselement hervorgehoben. Es gibt ja diese Momente, die erzählen wollen von Unmittelbarkeit, von Aufrichtigkeit, von so einer anderen Gefühls- und Gegenwelt. Für mich besonders herausgestochen ist auf jeden Fall der Besuch im Fußballstadion.
Ja.
So ein richtiger, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein Moment. Was erlebst du da? Also ist da eine Sehnsucht nach dem Geerdeten, dem Proletarischen, dem, was eben nicht diese eigene Lebenserfahrung ist? Oder ist das auch damit ein spöttischer Umgang? Oder ist das einfach so ein Bruchpunkt in der Welt? Also, weil das habe ich vielleicht als den Moment erlebt, wo am authentischsten oder am greifbarsten irgendwie so eine gesteigerte Emotion so behauptet wurde, zumindest in den Sätzen. Also war das für dich auch so ein Bruchpunkt?
Ich gebe dir recht, dass es ein Bruchpunkt ist für die Mariam-Figur, aber ich glaube vor allem, weil sie merkt, dass sie hier mit Kuba eben einem Menschen gegenübersteht, die tatsächlich sowas wie eine Leidenschaft hat. Also wir sind uns ja bis zu drei Vierteln des Romans auch gar nicht sicher, warum Mariam diese Boutique Kensington Beach überhaupt hat. Es wird da immer behauptet, er habe sich früher für Mode interessiert, da ist er sich selber aber auch nicht mehr ganz so sicher, ob das eigentlich so wäre. Und ich glaube, Kuba ist dann einfach auch durch die Fußballleidenschaft, dass die ihm zeigt, ach so, es ist vielleicht ganz cool, eine Leidenschaft zu haben und man muss sich gar nicht verstecken hinter Gefühlen. Und der Gag ist dann ja, dass selbst im Fußballstadion alles super normal und postironisch normcore-mäßig ist.
Ja.
Weil die Begegnung, vor denen man so ein bisschen Angst hat, da wird dann auch so ein bisschen so eine Stand-up-Situation geschaffen. Oh, man muss jetzt an das Pissoir treten, obwohl man eigentlich lieber in die Kabine geht. Auch das verläuft ja komplett im Leeren, weil die Menschen alle total freundlich sind.
Da fühlte ich mich in irgendeiner Form verstanden oder da habe ich zumindest was Gegenwärtiges von mir selbst gesehen, weil ich bin ja auch jemand, der zerrieben ist, vielleicht zu so einer stärker zu einer Welt von Kultur und vielleicht auch Hochkultur, also dem Literarischen und eben auch vielleicht dem Arthouse-Kino auf der einen Seite und der in seiner Freizeit aber auch eine große Faszination hat mit Hobbys, die vielleicht anders zugeordnet werden, also die wahrscheinlich mittlerweile auch längst eben in großen Teilen an eine andere Schicht hochgewandert sind, also sowas wie Battle Rap, der irgendwie für mich wichtig ist, wie Wrestling, den ich über meine Freundin habe, lieben lernen oder auch zuletzt meine Faszination mit Sumo-Ringen, über die ich alle Leute zuquatsche, weil das irgendwie ein Sport ist, der mir großen Spaß macht und da habe ich schon das Gefühl, so eine Hinwendung zu dem, was so eine Unmittelbarkeit verspricht irgendwie, das ist schon da, aber...
Aber zeigt dir dieser Roman nicht so wunderschön, dass es das gar nicht mehr gibt. Also wie du schon gesagt hast, dass einfach auch jede Subkultur mittlerweile gentrifiziert worden ist. Das ist ja so diese Theorie von Pop 3, sage ich mal, also auf irgendwie Dietrichsen bezogen, der eben gesagt hat, Pop 1 war die Subkultur, Pop 2 war das verzweifelte Suchen nach irgendeiner letzten Subkultur in den 90ern. Und Pop 3 gibt es natürlich nicht, aber es gibt halt verschiedene Überlegungen, was könnte Pop 3 sein. Und ich glaube, in Allee und Pastel haben wir schon gesehen, was Pop 3 ist, nämlich tatsächlich die allerletzten Rückzugsorte, die es gab, die vor allem die queere Community geschaffen hat, zu vereinnahmen und zu zerstören. Denn wer sich zum Beispiel daran erinnert, in Allegro Pastel beginnt das Ganze damit, dass man in Berlin auf der Club der Moor Party ist, also einer eigentlich homosexuellen Partyreihe, die aber, so macht uns der Roman relativ klar, eigentlich fast nur von Heteros besucht wird. Und ich glaube, in Let's Talk About Feelings erleben wir dann das Endstadium dieser Welt und deswegen vielleicht auch am Ende noch diese von dir kritisierte Wattesprache über allem. Da ist einfach nichts mehr. Diese Welt wurde kaputt gemacht. Und das Einzige, was diese Figuren jetzt noch tun können, ist, sich tatsächlich ein bisschen Feelings zurückholen und zumindest mit Begeisterung das tun, was sie tun.
Ich weiß nicht, ich fände es auch komisch jetzt bei Live Rand. Ich glaube, das ist nicht die Haltung, irgendwie, weißt du, so das Culture-Walcher-mäßige zu kritisieren, die Appropriation. Ich glaube, da sind wir hier eher in so einer Jens-Balzer-Welt, in der das eigentlich doch immer was Produktives und was Tolles ist, weil, glaube ich, der Genuss, das ist ja, glaube ich, in dieser Welt, die sich auch immer auf diese diese Popwelt und auf Tempo und was auch immer bezieht, ja eigentlich etwas, das von inhärentem Wert ist. Also man ist auch so ein bisschen stolz auf Hedonismus. Ich meine, titelgebend ist ja auch ein Punk-Album von 1998, Let's Talk About Feelings von Lagwagon. Und diese Skatepunk-Welt war ja schon natürlich auch eine, sagen wir, zugänglich gemachte Variante von eben dem, was in den 70ern schon selbst natürlich ein Casting-Produkt und eine Behauptung irgendwie war. Und das heißt, es geht natürlich auch um diese Echos von Echos von Echos. Ich habe jetzt bei der Recherche nach Let's Talk About Feelings nochmal geguckt. Ich hatte das Album nicht, aber ich weiß, dass mein Kumpel Lars das hatte. Also das war auf jeden Fall auch so diese Skatepunk-Welle war eine Musik, die auch für mich einflussreich war. Und der ist unter anderem ein Song aus dem Film Läuft in Welcome to the Dollhouse von Todd Solondz. Yeah. Und ich musste so ein bisschen an diese 90er Jahre Indie-Welle denken, die hier natürlich schon was Unvorstellbares geworden ist. Also das hast du, glaube ich, schon ganz richtig beschrieben. Aber ich frage mich, warum soll denn die Suche sinnlos geworden sein? Warum gibt man auf? Warum beschreibt man das nur noch als Zerstörung? Also als könnte nicht immer was Neues entstehen, als wäre nicht doch immer noch die Möglichkeit. Ich glaube nicht an diese postmoderne Behauptung, dass alles nur noch Remix ist, sondern ich finde das als Analysezugang oft nützlich. Ich sehe nur trotzdem oft genug Sachen in der Welt, die ich zumindest dann noch nicht kenne, und nur weil halt nicht alles sofort, sagen wir, also aus dem Nichts entsteht, ohne aus dem luftleeren Raum, heißt es nicht, dass da nicht Gestaltungsraum und Möglichkeit ist. Ich habe irgendwie diese Beschreibung von diesen Alternativorten auch gar nicht als so euphorisch erlebt, sondern das ist irgendwie immer noch Behauptung geblieben. Also wenn es darum geht, dass die Hinwendung zu den Gefühlen da ist, dann sehe ich die im Roman halt nicht abgebildet. Und dann ist es höchstens wieder diese bittere Ironie, dann ist es das zynische, ja okay, selbst die größte Bemühung, selbst die größte Anstrengung, selbst der Prozess von einem Jahr und das Trauma, das irgendwie durch die Mutter so ein bisschen im Raum steht und vielleicht so sublimiert wird, wie so vieles sublimiert wird. Das erste Mal, als wir eine Sexszene erleben, wird danach umgeschnitten auf das Frühstück, also auf irgendwie auch wieder den Konsum. Alles ist konsumistisch. Also wenn das alles so als Konstellation existiert, dann finde ich das irgendwie immer noch nicht spannend oder interessant oder ein Umbruch oder so, sondern egal, wie wir uns drehen, ich komme einfach dahin, hier ist ein langweiliger Roman, bei dem ich mich gelangweilt habe, egal ob er absichtlich langweilig war oder nicht.
Und das ist doch auch mal schön, dass wir so eines unserer ersten Nicht-Übereinstimmungen in unserer Podcast-Geschichte
gefunden haben. Es wurde auch mal Zeit.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wie im Roman wird es auch keine letztgültige Antwort geben. Manches bleibt eben in der Schwebe hängen. Ich bin auf jeden Fall interessiert, was die Leute dort draußen mit dem Roman erlebt haben. In der nächsten Woche, es haben sich ein paar Verschiebungen wieder ergeben. Der Hase von Cesar Ayra, den wir eigentlich besprechen wollten, verschiebt sich noch ein weiteres Mal.
Surkamp weigert sich, diesen Roman auf den Markt zu bringen, kann man sagen. Er weigert sich, dass wir drüber sprechen.
Da scheint irgendwas im Hintergrund zu passieren. Das ist vielleicht ein falscher Hase. Wer weiß. Wir sprechen stattdessen über Bestie von der Booktalkerin namens Joanna June oder Joanna June. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe nicht auf die Schnelle eine Aussprachemöglichkeit gefunden. Bis nächste Woche wissen wir mehr. Und dann wissen wir auch, was in der Welt der Influencer so passiert. Wir bleiben gegenwärtig. Wir bleiben nah am Puls der Zeit und am Jetzt. Bis dahin, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und jetzt ab ins Nudelhaus.